Radio Vorarlberg.
Die Wochenzusammenfassung
von Neues bei Neustädter.
Mahlzeit wünsche ich Ihnen am Freitagmittag. Die Themen dieser Woche waren Nachbarschaftsfriede, die Rache, nachhaltiges Einkaufen und Langzeitarbeitslosigkeit.
Die Neues bei Neustädter Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Am Montag unser Thema, die lieben Nachbarn, Hilfe oder Horror. Das war wirklich ein Thema, da konnte jeder mitreden. Jeder hat Nachbarn, das Verhältnis kann gut oder weniger gut bis miserabel sein. Hier ein paar Erfahrungen unserer Hörer.
Also ich wohne in einer Siedlung in Lustenau und ich habe eigentlich nur gute Nachbarn.
Ich habe eine Wahnsinns-Nachbarin, also leider Gottes im negativen Sinne. Wir haben trotz Mediatoren die betroffenen Parteien hat man zur Besprechung eingeladen und rausgekommen ist null und nix. Es ist so weitergegangen, wie es am Anfang war.
Ich habe Nachbarn unter mir, die letztes Jahr im August eingezogen sind, die haben jetzt selber die Wohnung gekauft. Und die sind meistens nachts so laut, jetzt weiß ich nicht, was ich da tun kann. Also sie reden laut immer unter meinem Schlafzimmerfenster.
Ich möchte nur was Positives sagen. Ich wohne auch in einem Wohnblock schon 14 Jahre und wir haben es wunderschön und kein Streit und nichts und jeder hilft einander. Also ich möchte nur Positives sagen.
Wo Menschen nebeneinander leben, kann es natürlich Konflikte geben. Aber gerade in Wohnanlagen gibt es viel Konfliktpotenzial. Carina Welzig-Steu ist bei der VG WOSI für das Mietrecht und die Konfliktregelung zuständig.
Platz 1 nimmt Lärm und vor allem Kinderlärm ein. 2 die Müllproblematik. Platz 3 würde ich die Probleme beim Parken, Parkplatz sorgen, zu wenig Parkflächen. Das sind die Hauptbeschwerdepunkte und auch die Hauptstreitpunkte.
Corona hat das Klima zwischen den Nachbarn nicht unbedingt verbessert, sagt Heidi Lorenzi vom IFS.
Die Auseinandersetzungen werden härter. Was wir ganz klar darauf zurückführen, dass wir viel mehr zu Hause sein mussten, Homeschooling, Homeoffice, da ist man den ganzen Tag zu Hause und hört den Nachbarn auch ständig. Dass natürlich ganz viel an Existenzängsten dazugekommen ist mit Arbeitslosigkeit, mit Kurzarbeit. Und zu diesen Existenzängsten natürlich auch die Nerven blank legen. Wenn man selber sehr belastet ist, das kennt ja jeder von sich, ist man gefährdet, da einfach an Streit nicht aus dem Weg zu gehen oder nicht sehr konstruktiv zu lösen.
Sagt Heidi Lorenzi vom IFS. Größtenteils werden Nachbarschaftskonflikte Gott sei Dank nur verbal ausgetragen. Seltener kommt es dann wirklich zu Handgreiflichkeiten, aber gar nicht so selten enden sie auch vor Gericht. Und dann dauert es lange, erklärt Rechtsanwalt Gerhard Müller aus Lustenau.
Ich hatte Fälle, die jahrelange Gerichtsstreitigkeiten nach sich gezogen haben, die dann auch zu einer enormen psychischen Belastung oft der Parteien führen. Ich hatte Fälle, wo Mandanten oder Gegner psychische Schwierigkeiten bekommen haben, die bis zu Krankenhausaufenthalten geführt haben, die dazu geführt haben, dass man Häuser oder Wohnungen verkauft hat und weggezogen ist.
Was aber tun im Problemfall? Nachgeben, still sein oder lautstark auf mein Recht pochen?
Aus Sicht des Anwaltes, aber auch des Menschen würde ich immer grundsätzlich raten, bei Problemen das Gespräch mit den Nachbarn zu suchen. Und zwar nicht in einem Zustand, wo gerade die Emotionen hochgehen, sondern in einer ruhigen Stunde. Mitunter kann man sich dabei auch eines Vermittlers bedienen, eines anderen Nachbarn, der ein bisschen, oder eines Bekannten, der zwischen den Parteien vermittelt. Oft führt das aber nicht zu einem Ergebnis, besonders wenn man beispielsweise das Heiligtum eines Nachbarn, das mag der geliebte Hund sein, das mag der fanatische Griller sein, der sich dann, wenn man etwas dagegen sagt, in seinem Heiligtum verletzt fühlt. Und dann kommt es oft zur Eskalation.
Und damit es nicht so weit kommt, hier noch ein paar Tipps von Angelika Anita Link, wohlgenannt, sie ist Mediatorin.
Wenn das möglich ist, wenn das jetzt nicht eine Wahnsinnsaktion vom Nachbar ist, dann wäre es gut, wenn man nicht in der Situation kommt, sondern wenn man am Tag danach einfach sagt, komm und wir reden einmal miteinander und setz dich an, ich trinke mal einen Kaffee und ihm halt das dann erklärt. Und für die Nachbarn selber wäre es halt auch gut, wenn man mal irgendwie sowas macht wie Feste oder Feuer oder laut oder was auch immer, dass man halt am Tag davor dem Nachbarn sagt, einfach ein bisschen vorausdenkend, versöhnlich sich in die Lage des anderen versetzt.
Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter am Freitag.
Rache, gefangen zwischen Macht und Ohnmacht, so heißt das neueste Buch vom Psychiater und Psychotherapeut Reinhard Haller. Am Dienstag war er bei uns und es war die erwartet spannende Stunde, denn es wurde bald klar, jeder und jede kennt Rachegefühle. Zuerst war natürlich wichtig, die Frage zu klären, ob denn auch Reinhard Haller schon Rache geübt hat.
Ja, das habe ich natürlich getan. Also ganz konkret jetzt vor ein paar Tagen haben ein paar Schauspieler meines Erachtens vollkommen unnötige Aktion gegen die Corona-Maßnahmen veröffentlicht.
In Deutschland, die sind dann
ordentlich in die Pfanne gehaut worden und das hat mich dann wirklich gefreut. Ich habe Schadenfreude empfunden. Mhm. Oder ganz konkret anhand des Rachebuchs, als ich mein erstes Buch herausgegeben habe, da hat es eine Journalistin furchtbar zerrissen und das hat mich damals tiefst gekränkt. Jetzt wollte sie wieder ein Interview und jetzt habe ich ihr einfach keines gegeben. Das war meine Rache.
Sagt Reinhard Haller. Beruflich bedingt hat Birgit Breinbauer viel mit Rache zu tun, denn sie ist Scheidungsanwältin und da gibt es schon einiges zu berichten.
Es gibt natürlich diese ganz banalen Rachegeschichten, Auto zerkratzen, Reifen zerstechen und dergleichen. Das kommt relativ häufig vor. Was aber zugenommen hat in der letzten Zeit, sind diese Racheaktionen in sozialen Medien. Also dass man Fotos verschickt, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, dass man irgendwelche ehrenrührigen Behauptungen in sozialen Medien aufstellt, dass man die Adresse von jemandem preisgibt, dass man sich an die Partnerin oder den Partner des vermeintlichen oder tatsächlichen Ehebrecher wendet. Da sehen die Menschen sich dazu berechtigt. Da haben sie das Gefühl, weil ihnen Unrecht geschieht, dürfen sie so agieren.
Ich fürchte, dass die Rache, wie sie heute am meisten vorkommt, nämlich im Internet, dass die tatsächlich viel mit Feigheit zu tun hat. Weil man muss sich hier nicht selbst exponieren, man muss sein Gesicht nicht zeigen, man muss sich dem nicht selbst stellen. Insofern ist sie feige. In vielen Fällen hat sie aber auch ganz andere Funktionen. Es ist oft erleichternd. Wenn man in Rachegrübeleien verfällt, ist das ein sehr unangenehmes Gefühl, so zwischen Zweifel und Triumph, zwischen Wiedergutmachen wollen und einer gewissen Aussichtslosigkeit und letztlich will man sich davon auch befreien. Heute sind natürlich die Rache-Pornos besonders in, also das heißt, dass man Intimaufnahmen gemacht hat und wenn es dann zur Trennung kommt, dann stellt man einen Menschen vor der ganzen Welt bloß, also es geht dann auch Richtung Beschämungsunkultur, die in unserer heutigen Zeit ein großes Problem geworden ist.
Es war für mich interessant zu sehen und zu hören vor allem, welche Ansätze die Hörer für die Diskussion über die Rache wählen. Hier beispielsweise Peter Fusenecker aus Dornbirn.
Es würde mich etwas interessieren, wie der Herr Professor bewertet Rache im politischen Alltag. All dieser politische Hickhack im sogenannten parlamentarischen Alltag, der kleinste Anlässe zu riesigen Konflikten wechselseitig werden lässt, ist da auch Rache im Spiel? Ist das verletzte Eitelkeit, nicht mehr Regierungspartei zu sein oder irgendwo nicht gehört zu werden oder im Nachhinein es dann den politischen Gegnern reinzuwürgen?
Ich glaube, dass die Politik ganz wesentlich von Rachebedürfnissen getrieben wird. Es kommt hier ja zu vielen Kränkungen und auf Kränkung reagiert man sehr häufig natürlich mit Rache. Und ich meine, so die klassische Form der politischen Rache ist die Demütigung. Also man will jemand anderen bloßstellen. Wenn es jetzt also beispielsweise, wenn ich das sagen darf, so die Pressemitteilungen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses betrachten, dann hat ja kein Mensch mehr den Eindruck, dass es hier wirklich um bessere Lösungen geht, sondern es geht darum, den anderen sozusagen bloßzustellen, für welcher Partei er immer auch sei. Das missfällt mir. Ich muss aber vielleicht auch gleichzeitig ein positives Beispiel sagen. Als der ehemalige Gesundheitsminister Rudi Anschober zurückgetreten ist, da hat er ja in dieser Pressekonferenz den Koalitionspartner, der ihn offensichtlich oft gekränkt hat, mit keinem Wort erwähnt. Das war für mich, wenn es als Rache gedacht war, wenn es nicht nur ein Vergessen und ein Versehen war, war es die psychologisch wirklich ideale Rache, nämlich er hat ein Zeichen gesetzt, aber er hat den anderen keinen Schaden beigefügt.
Zur Rache gehört etwas dazu, was man vielleicht auf den ersten Blick vergisst, nämlich das Gegenteil, die Versöhnung, der Verzicht auf Rache. Dazu der Anruf von der Frau Köb.
Das erlebt ja jeder, dass man angefeindet wird, dass man gekränkt wird. Und ich kann nur sagen, ich weiß, die guten Sachen kommen zurück, was man tut, und die schlechten auch. Also das soll sich einfach jeder bewusst machen, wenn er sich rächt, das kommt auch wieder zurück. Und da findet man keinen Frieden, da ist man nicht glücklich.
Die Geschichte der Menschheit ist natürlich voll von Racheakten. Ganze Kriege wegen Rache wurden geführt mit fürchterlichen Folgen. Aber es gibt auch ein Beispiel für keine Rache, für Versöhnung. Und Wolfgang Weber ist Historiker und brachte uns dieses Beispiel in die Sendung, nämlich Südafrika nach der Apartheid.
Und diese Versöhnung hat der ANC in Südafrika etwa in den 90er Jahren auch praktiziert und auch erstmals angewandt, indem er sogenannte Wahrheits- und Versöhnungskommissionen einberufen hat. Und da wurde im Unterschied etwa zur Entnazifizierung, wurden alle ehemaligen Täter, von denen man gewusst hat, sie haben Verbrechen begangen im Apartheid-Regime, vorgeladen. Und wenn die sich dazu bekannt haben, dass sie Straftaten begangen haben, dann wurde ihnen verziehen. Sie wurden also nicht bestraft. Und das zeigt auf, dass also neben der Rache zum Beispiel auch Versöhnung als Motiv in der Geschichte tätig werden kann. Und das ist das Bemerkenswerte an diesem südafrikanischen Beispiel.
Das ist natürlich das Ideale. Mir ist schon bewusst, dass erstens ich als Psychiater da überfordert bin, weil Versöhnung, Verzeihen hat natürlich eher mit Seelsorge und mit Religion zu tun. Und zum Zweiten, dass das nicht immer gelingt, aber man sollte es zumindest anstreben. Denn wenn man verzeiht, dann heißt es, man kann loslassen. Durch Loslassen kommt man selbst in eine gelassene Position. Ich sage in die Position des Begnadigers, und das ist doch eine, die meinen Selbstwert stärkt, weil begnadigen können nur obere Instanzen, wie der Bundespräsident. Und schließlich, wenn man anderen verzeiht, statt Rache auszuüben, verzeiht man letztlich auch sich selbst.
Freitagmittag, Radio Vorarlberg. Wir sind beim Mittwoch im Rahmen dieser Wochenrückschau von Neues bei Neustädter. Augen auf beim Lebensmittelkauf war unser Thema. Es ging um nachhaltiges Einkaufen. Immer mehr Menschen wollen genau das tun, aber es ist gar nicht so einfach. Wir haben viele Informationen auf den einzelnen Lebensmitteln, fast zu viel für meinen Geschmack. Mein Gast war Angelika Stöckler, Ernährungswissenschaftlerin, und auch sie gab zu, ich muss aufpassen.
Ich habe eine schöne Flasche Essig von einem Hersteller aus meiner Heimatgemeinde bekommen und war dann überrascht, dass dort Zitrusfrüchte drin sind, die von den Philippinen stammen. Wir lassen uns also mitunter auch täuschen, wenn der Hersteller in der Region ist, dass automatisch auch die Zutaten aus der Region stammen müssen. Und da müssen wir wirklich sehr genau drauf schauen und die Etiketten studieren. Ein anderes Mal ist es mir passiert, dass ich schnell zu einem Knoblauch gegriffen habe. Der wurde verpackt in Österreich und dann war ich wieder erstaunt, dass er ursprünglich aus China stammte.
Angelika Stöckler, Ernährungswissenschaftlerin. Bio erlebt einen wahren Boom. Spar beispielsweise verzeichnet ein Plus von 28% bei den Bioprodukten. Bio hat aber auch Konfliktpotenzial und sät Zweifel, muss ich dazu sagen. Zum Beispiel beim Christian Grozurek. Via Facebook hat er sich an unserer Sendung beteiligt. Ich darf kurz vorlesen. Er schreibt, Bio ist sicher okay und explodiert ja sozusagen in den Läden. Doch woher kommt auf einmal so viel Bio-Ware? Eine Antwort auf diese Frage von Nicole Bergmann, Konzernsprecherin von Spar.
Bioprodukte unterliegen einer strengen gesetzlichen Regelung in Österreich und auch in der EU. Dort muss man auf das Bio-Siegel schauen, ob das auch wirklich drauf ist. Entweder das Runde von der AMA oder dieses mit diesem Blatt, das Grüne von der EU. Man kann sich als Konsument darauf verlassen, dass das, was man im Supermarkt angeboten bekommt, auch wirklich stimmt. Denn wir könnten und wollten uns es gar nicht leisten, irgendetwas zu verkaufen, was nicht geprüft ist, was nicht richtig ist. Das würden wir niemals tun, weil das wäre auch viel zu kurz gedacht. Wir würden dann nur die Kunden verärgern. Wir achten sehr, sehr genau drauf, dass das, was draufsteht, auch drinnen ist.
Soweit Nicole Bergmann von Spar, die Konzernsprecherin. Aber stimmt das, was sie sagt? Ja, sagt Birgit Beck, Ernährungswissenschaftlerin und seit 25 Jahren für den VKI, Verein für Konsumenteninformation, tätig. Aber auch Beck sagt, hier gibt es ein Aber.
Was aber da gern vergessen wird, ist auch, Bio kann weit gereist sein. Und genau da ist das Problem. Also regional ist das Angebot relativ schmal. Da muss man halt sehr genau schauen, was jetzt regional ist und was nicht regional ist. Und jeder versteht auch unter Regionalität etwas anderes.
Das Institut Spektra hat Leute kürzlich befragt und da hat sich gezeigt, dass 54% der Befragten sagen, für mich ist Regionalität wirklich das, was in meiner unmittelbaren Wohnumgebung wächst. Das deckt sich aber dann nicht wirklich wieder mit dem Einkaufsverhalten, weil es sind gar nicht so viele, die wirklich das aus nächster Region, also quasi das aus dem Bau, vom Bauernmarkt oder direkt beim Bauern einkaufen. Und 21% haben gesagt, für mich ist Regionalität alles, was aus Österreich kommt. Und wenn wir einfach so in Grenznähe wohnen, dann denke ich, dürfen wir da auch offener sein.
Es lebe der Apfel aus der Bodenseeregion. Die Nachhaltigkeit ist natürlich zum Verkaufsfaktor geworden und zwar schon längst. Und deshalb hat man auch die Werbung darauf ausgelegt. Mit schönen, prächtigen Bildern wird uns die Ware schmackhaft gemacht. Bitte Vorsicht, sagt Birgit Beck vom VKI.
Bioprodukte zählen sicher zu den am besten kontrollierten Lebensmitteln. Also weil da muss ich über die Warenstromkontrolle wirklich belegen, dass die Produkte aus biologischer Landwirtschaft sind. Und auch die Anforderungen im Hinblick auf die Tierhaltung sind in Bio deutlich besser als in der konventionellen Landwirtschaft. Und jetzt kommt aber das Aber. Also das, was so in der Werbung vorgegaukelt wird, dass jede Kuh auf der Weide und auf der Alm steht und es sich bei jedem Schweinefleisch um Freilandschweinefleisch handelt, das stimmt sicher nicht. Sondern auch Bio, selbst wenn die Kriterien eingehalten werden, ist mittlerweile auch ein Geschäft und damit natürlich auch eine Landwirtschaft, die in einem großen Maßstab stattfindet.
Sagt Birgit Beck vom VKI. Vorsicht, sagt auch Nicole Bergmann von Spar, aber sie meint ganz etwas anderes, nämlich man darf die Konsumenten nicht unterschätzen.
Natürlich wird ein bisschen das Ganze sehr schön dargestellt, aber die Kunden können das sehr, sehr gut unterscheiden. Die Konsumenten soll man, und das ist ganz wichtig, nicht für dumm erklären. Die wissen ganz genau, was steht hinter den Produkten, wem können sie vertrauen und was ist ihnen auch wichtig.
Ja, wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein, und zwar Heimatwerbung und diese idyllischen Darstellungen, die stimmen natürlich nicht immer mit der Wirklichkeit ganz überein. Aber wir haben schon eine gesetzliche Regelung, denn diese Abbildungen, die signalisieren natürlich etwas. Und wenn wir Abbildungen von Gebirgen, Gebäuden, Fahnen, Leuchttürmen und so weiter haben, dann entspricht das einer Herkunftsangabe und die muss natürlich auch mit der Herkunft der Zutaten übereinstimmen. Und das wird inzwischen auch verstärkt kontrolliert und ich bin sehr froh darüber, weil es einfach mehr Transparenz dann auch für die Kunden bedeutet. Und eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung haben wir auch bei den Bio-Lebensmitteln. Also da müssen wirklich mindestens 98% der Zutaten aus dem Land stammen, das eben als Herkunftsland angegeben wird.
Gestern unser Thema, da stand der Arbeitsmarkt im Mittelpunkt. Seit 14 Monaten wütet nun Corona. Besonders schlimm ist die Lage am Arbeitsmarkt für die Langzeitarbeitslosen. Aktuell sind in Vorarlberg 3.342 Menschen länger als ein Jahr ohne Beschäftigung. Das ist eine Steigerung gegenüber März 2020 um 85%. Mein Gast gestern war Bernhard Bärreuter, Geschäftsführer des Arbeitsmarktservice.
Wir müssen leider auch damit rechnen, dass die nächsten Monate die Anzahl noch weiter steigen wird.
Noch weiter steigen, also keine Hoffnung auf Vermittlung und Abbau.
Wir gehen schon davon aus, im zweiten Halbjahr rechnen wir damit, dass die Personalnachfrage wieder stärker steigen wird, die wirtschaftliche Dynamik sich erhöhen wird und davon auch die Gruppe der Langzeitbeschäftigungslosen profitieren wird. Aber auf dem Arbeitsmarkt ist es immer so, dass er zeitverzögert reagiert. Also auch wenn sich die Wirtschaft erholt, wird es sich auf dem Arbeitsmarkt erst Monate später auswirken. Deshalb in den nächsten Monaten noch der Anstieg.
Sagt Bernhard Bärreuter, Geschäftsführer vom AMS. Einer, der wegen Corona seinen Job verloren hat, ist Stefan Boos, 52 Jahre alt. Er war Lkw-Fahrer für eine Eisfirma und im März 2020 war dann Schluss.
Ich habe beworben, wo es ging. Alles, was im Grunde genommen irgendwie interessant klang. Angefangen vom halt eben Lkw-Fahrer über Lagertätigkeiten bis hin halt eben auch hier in Supermärkten, Regale einräumen und sonstiges. Ne?
Und da hat sich nichts ergeben?
Ich konnte von Glück reden, wenn ich überhaupt mal eine Antwort bekam. Man merkt es bei den Firmen, die sehen nur das Datum, das Geburtsdatum und dann kommt man bereits in die Ablage Papierkorb.
Zu dieser Zeit war wirklich so die Stimmung, dass die Personalnachfrage sehr gering war. Und ausgehend von dieser Situation hat es sich natürlich schwerer getan, weil wir einen komplett veränderten Arbeitsmarkt hatten wie vor der Krise. Jetzt ist es natürlich wichtig, dass er sich bewirbt. Das hat er auch gemacht. Genauso wichtig wäre es, dass die Personen unabhängig vom Alter oder von der Qualifikation, wenn sie gewisse Kompetenzen mitbringen, auch zu persönlichen Gesprächen eingeladen werden von Unternehmen und die Unternehmen sich dann anhand von persönlichen Kontakt entscheiden.
Soweit Bernhard Bärreuther. Die Wirtschaft ist offen für Menschen, die Jobs suchen, sagte dazu Christoph Jenny, er ist der Direktor der Wirtschaftskammer. Doch leider finden wir sie nicht, sagte er weiter. Viele Unternehmer suchen händeringend Mitarbeiter, nicht nur Fachkräfte. Jenny fordert vom AMS bessere Vermittlungsarbeit.
Da geht es vor allem auch um die richtige Gewichtung zwischen Fördern und Fordern. Das heißt, diese Betreuungsprozesse müssen natürlich auf der einen Seite die Menschen bestmöglich dabei unterstützen, eine neue Arbeitsstelle zu finden. Gleichzeitig dürfen diese Betreuungsprozesse aber nicht der Motivation bzw. Bereitschaft zur Arbeit entgegenwirken. In der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen und Monaten, war das Arbeitsmarktservice sehr stark mit der Abwicklung der Kurzarbeit beschäftigt. Da hat man schon das Gefühl, dass die Konzentration auf das Vermittlungs- und Betreuungsgeschäft doch vielleicht etwas zu kurz gekommen ist.
In der Anfangsphase der Pandemie und der ersten Einschränkungen war das tatsächlich so. Wir hatten damals eine hohe Anzahl von Kurzarbeitsförderanträgen und mussten intern im Arbeitsmarktservice unsere Prioritäten komplett umstellen. Das eine war die Existenzsicherung, das heißt das Arbeitslosengeld berechnen und auszahlen, und das andere die Abwicklung der Kurzarbeit. Über diese Phase sind wir jetzt wieder hinweg. Seit Herbst konzentrieren wir uns wieder auf unser Kerngeschäft, das ist die Vermittlung, und auch um Qualifizierungsthemen und haben dadurch auch die Vermittlungsaktivitäten innerhalb vom AMS wieder deutlich gesteigert. Und unsere Berater und Beraterinnen leisten hier wirklich eine sehr gute Arbeit.
Ein breites Thema in der Diskussion mit den Hörern waren die Zumutbarkeitsbestimmungen. Wann muss ein Arbeitsloser den ihm angebotenen Job auch wirklich annehmen? Dazu der Anruf vom Herrn Küng, er ist Gastronom in Dünserberg.
Also einerseits würde ich gerne einen Quereinsteiger anstellen, erfahre keine Unterstützung vom AMS, vom Blue Dance. Da wird einfach ins Rad geschaltet, aber keine aktive Unterstützung. Und das Zweite, was mich noch mehr geärgert hat, die Aussage, es sei nicht zumutbar, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Rankweil auf den Dünser Berg für Arbeitslose.
Ja, also wie vorher bereits erwähnt, wir unterstützen Unternehmen bei der Personalsuche. Wir suchen auch mit ihnen gemeinsam, auch wenn es schwieriger ist. Gerade im Gastronomiebereich bieten wir unterschiedliche Formen an. Wir führen teilweise auch Jobbörsen durch, wo wir mehrere Personen einladen. Im Moment natürlich weniger, weil die Sicherheitsbestimmungen krasser sind. Bezüglich Zumutbarkeit. Es gibt Zumutbarkeitsbestimmungen und Wegzeiten für eine Vollzeitstelle sind bis zu 1,5 Stunden möglich. Also wenn die Öffnungszeiten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln übereinstimmen und die Personen auch zum Arbeitsort gelangen können, dann ist es aus meiner Sicht zumutbar.
Und zum Schluss gab es noch einen Appell von Bernhard Bärreuther in Richtung der Firmenchefs im Land.
Chancen bieten und Personen, wo sich bewerben, auch wenn sie längere Lücken im Lebenslauf haben, zu einem persönlichen Gespräch einladen. Und wenn die Unternehmen glauben, ja, es könnte funktionieren, mit dem AMS in Verbindung treten, wir unterstützen finanziell, senken damit das finanzielle Risiko und können so sicher vielen Menschen wieder in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft neue Chancen bieten.
Reaktionen noch zu den Themen dieser Sendung. Der Herr Zech schreibt zum Thema die lieben Nachbarn. Anlässlich des Ablebens von einem Nachbar habe ich die beigelegte Grabrede vorgetragen. Nicht nur er und seine Frau waren so bringend, auch seine noch in der Nachbarschaft lebende Tochter und Enkelin. Man muss erst einmal mit jemandem teilen, dann weiß man, was man an ihm hat. Ich habe die Grabrede gelesen, die war wirklich sehr zu Herzen gehend. Kompliment, Herr Zech. Dann der Reinhard Schäfknecht schreibt im Facebook zum Thema Lebensmitteleinkauf: Ich kaufe immer das, was im Angebot ist. Herr Schäfknecht, ich wünsche Ihnen trotzdem guten Appetit. Und die Frau Grasborn schreibt: Ich behaupte, wir können Bio-Lebensmittel in nur ganz wenigen Mengen regional einkaufen. Das ist meiner Meinung nach ein Ungleichgewicht gegenüber Menschen, die geringe Einkommen haben und danach trachten müssen, mit den geringen Einkommen auch auszukommen. Der Buchtipp dieser Woche: Reinhard Haller. Rache, gefangen zwischen Macht und Ohnmacht, erschienen im Ecowind Verlag. Reinhard Haller, die Rache, Ecowind Verlag. Es ist wirklich ein spannendes Buch. Ich will keine zusätzliche Werbung machen, aber es sind viele Beispiele drinnen, die man kennt und die man teilweise nicht kennt und die einen wirklich überwältigen, muss ich dazu sagen. Dann die Themenübersicht für die kommende Woche, druckfrisch auf vorarlberg.org.at abrufbar. Links oben bei Radio Vorarlberg, bei der Rubrik, finden Sie auch Neues bei Neustädter. Am Montag unser Thema. Die Corona-Infektionen und die Maßnahmen dagegen. Zum Beispiel die Frage, warum müssen Radfahrer Masken tragen? Was wirkt und wann beginnt der Aktionismus? Wir diskutieren das am Montag ab 13 Uhr. Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Bis am Montag. Und wie gesagt, gesund bleiben.